Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Herzlich willkommen zur August-Ausgabe unseres Funkmagazins. Vier große Themen aus der Tätigkeit der deutschen Gemeinschaften haben für Sie die Journalisten der deutschsprachigen Medien aus Rumänien und Ungarn vorbereitet. Hier ein Überblick. In Ungarn stehen Kommunalwahlen im Oktober an, in Rumänien Präsidentschaftswahlen im November. Die deutschen Gemeinschaften aus beiden Ländern beteiligen sich aktiv daran. Kinder aus Rumänien, Serbien und Deutschland experimentieren ein selbstorganisiertes und selbstgeführtes Stadtleben in der Kinderspielstadt Danubius in Siebenbürgen. Hunderte nach Deutschland ausgewanderte Banater Schwaben verbringen die Sommerferien in Rumänien. Wir besuchen zwei ihrer Hochburgen, den Wallfahrtsort Maria Ratna und den ehemaligen Bischofssitz in Csanád. Und der deutschsprachige Journalistenverein Funkforum organisiert seine Medientage. Die August-Auflage wurde in Temeswar und Umgebung ausgetragen. Es folgt die September-Auflage in 5 Kirchen. Darüber berichten wir heute. Bleiben Sie dran.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
2014 ist für Ungarn ein Superwahljahr. Gleich dreimal sind die Bürger des Landes zu den Urnen gebeten. Im Frühjahr fanden Parlamentswahlen statt, im Sommer die Europawahlen und im Herbst stehen die Kommunalwahlen am 12. Oktober an. Dabei können die Wahlberechtigten in fast 600 Ortschaften auch für deutsche Nationalitäten Abgeordnete stimmen. In diesem Jahr gibt es besonders viele Änderungen, die einerseits die Wähler und andererseits die Organisationen der Nationalitäten betreffen. Die wichtigste ist, dass heuer gleichzeitig eine örtliche Körperschaft, die Komitatsselbstverwaltungen und auch eine Landesselbstverwaltung gewählt werden. Über die Vorbereitungen auf die Wahlen sprach Christian Erdély vom Ungarischen Rundfunk in Budapest mit dem Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Otto Heineck.
Wir sind auch davon ausgegangen, dass die Wahlen Anfang Oktober stattfinden. Wegen einer Verfassungsklage ist das nicht das erste Wochenende geworden, sondern das zweite, also der 12. Oktober. Ich glaube, das ist ein akzeptabler, guter Zeitpunkt. Also wir haben keine Probleme damit. Wir haben unsere Vorbereitungen ja schon relativ früh begonnen und sind davon ausgegangen, dass in der ersten Oktoberhälfte gewählt wird.
Und in 547 Ortschaften kann man eine deutsche Nationalitätenselbstverwaltung im Oktober wählen. Wie bewerten Sie diese Zahl?
Das ist relativ hoch und ich gehe davon aus, dass es auch nicht überall Wahlen geben wird. Es ist ja jetzt ein neues Verfahren, ausgehend aus dem neuen Nationalitätengesetz. Überall dort, wo sich bei der letzten Volkszählung mindestens 25 Leute zu der deutschen Nationalität bekannt haben, muss die Nationale Wahlkommission die Wahlen ausschreiben. Das ist eine andere Frage, ob es dort entsprechende Kandidaten geben wird, beziehungsweise ob es dort auch Organisationen, also Vereine, Verbände gibt, die dann diese Kandidaten auch aufstellen werden. Also ich gehe eher davon aus, dass nicht überall, wo die Wahlen pro forma ausgeschrieben werden mussten, auch eine Wahl stattfinden wird.
Wenn Sie schon ins Gespräch gebracht haben, dass Vereine, Organisationen die Kandidaten stellen müssen, es gibt ja eine neue Regelung in diesem Jahr. Das heißt, dass gleichzeitig eine örtliche Minderheitenselbstverwaltung, eine Territorialnationalitätenselbstverwaltung und auch eine Landesselbstverwaltung gewählt wird. Bei den vorangegangenen Wahlen hat immer eine Organisation landesweit die Kandidaten gestellt. Wie ist es diesmal? Wer stellt die Kandidaten?
Das ist jetzt wirklich ein ganz neues Verfahren, denn die Vollversammlung der Landesselbstverwaltung bzw. auch die Komitatsminderheitenselbstverwaltung und Nationalitätenselbstverwaltungen werden diesmal direkt gewählt und gleichzeitig, also nicht fast ein halbes Jahr später als bei den bisherigen Wahlen durch Elektoren. Das ist eine Veränderung, die wir auch unterstützt haben, weil wir glauben, es ist besser, wenn eine neu gewählte, neu formierte Landesselbstverwaltung, Komitatsselbstverwaltung so schnell wie möglich auch ihre Arbeit aufnehmen kann. Bisher war es tatsächlich so, dass die großen Komitatsverbände der deutschen Minderheitenselbstverwaltungen sich geeinigt haben und einen Regionalverband, nämlich den Regionalverband Nord, dann auch quasi beauftragt haben, eine gemeinsame Liste zu stellen. Das wird in diesem Verfahren jetzt auch ähnlich verlaufen. Die Komitatsvorsitzenden zumindest haben sich in den letzten Wochen darauf geeinigt, dass wieder so eine Art Einheitsliste gestartet wird für die Vollversammlung der LDU und in den einzelnen Komitaten stellt dann der jeweilige Komitatsverband der deutschen Selbstverwaltungen die Kandidaten. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass auch die eine oder andere Organisation auch eine alternative Liste stellt. Das ist jetzt eine Listenwahl, ähnlich wie bei den Parlamentswahlen, die Parteilisten. Also proportional werden dann die Mandate verteilt. Ich gehe davon aus, dass eine sehr starke Einheitslist gestellt wird und möglich ist es. Kenntnisse habe ich darüber natürlich nicht, dass auch alternative Listen aufgestellt werden.
Und man muss dazu natürlich auch Empfehlungen einsammeln.
Das ist machbar, glaube ich, also 2% der Wählerinnen und Wähler, die auf der Wählerliste standen. In unserem Falle für die LDU sind das etwas über 600 Wählerempfehlungen, die man einsammeln muss nach dem 25. August, dass man überhaupt eine Liste aufstellen kann. Wir haben die Vorbereitungen relativ früh begonnen. Wir warten jetzt auf den Startschuss quasi und dann können diese Wählerempfehlungen, glaube ich, relativ schnell eingesammelt werden.
Aber auch die Wahlbürger und die Wahlbürgerinnen haben etwas zu tun, nämlich muss man sich auch vor der Wahl registrieren. Wer das nicht gemacht hat vor den Parlamentswahlen oder bisher, kann das noch nachholen bis Ende September. Aber noch eine vielleicht Schwierigkeit für die Wählerinnen und Wähler bedeutet, dass bei den Wahlen, also am 12. Oktober, kann es vorkommen, dass ein Wahlbürger oder eine Wahlbürgerin in unterschiedliche Wahllokale gehen muss, wenn er oder sie auch eine örtliche Selbstverwaltung und auch die Nationalitäten-Selbstverwaltung wählen möchte.
Ja, zuerst zu den Wählerlisten. Also ich möchte auch alle Ungarndeutschen, auch alle Hörerinnen und Hörer von der Rundfunksendung dazu ermuntern, darum bitten, wenn sie es noch nicht getan haben, sich dann auch registrieren zu lassen, also sich in die deutsche Wählerliste eintragen zu lassen. Bei den Parlamentswahlen im April hatten wir es ja nicht geschafft, dass wir so viele Wählerinnen bekommen, dass wir jetzt einen Abgeordneten im Parlament hätten. Vielleicht ist die vergangene Zeit auch dafür reif gewesen, dass man jetzt überlegt, wenn man sich schon registrieren lässt, dann auch gleich für die Parlamentswahlen, also in 4 Jahren. Das ist ebenfalls möglich, also es ist eine kontinuierlich geführte Wählerliste. Also ich möchte alle bitten, sich registrieren zu lassen, denn es ist sicherlich nicht egal, wie viele Stimmen dann die Komitatsselbstverwaltungen bzw. die neue Vorversammlung der LDU bekommen. Und es ist in der Tat so, dass man besonders in den Städten, wo es halt viele Wahllokale gibt, nicht dort wählen kann, wo man normal die Kommunalselbstverwaltung wählt. Das ist nicht neu, denn bei den letzten Wahlen war das auch der Fall. Wir haben das immer wieder kritisiert und haben immer wieder verlangt, dass man dort abstimmen kann, wo man auch sonst seine Kommunalabgeordneten wählt. Das ist bisher nicht akzeptiert worden. Allerdings gibt es jetzt eine Gesetzesmodifizierung aus dem Sommer. Wenn das so bleibt, dann wird in den nächsten Wahlen in 5 Jahren dieses Problem behoben sein.
Auch in Rumänien stehen in diesem Herbst Wahlen an. Gewählt wird hierzulande der Staatspräsident und einer der beiden Favoriten, die den bisherigen Umfragen nach voraussichtlich im zweiten Wahlgang gegeneinander antreten werden, ist ein Rumäniendeutscher. Klaus Iohannis, BNL-Vorsitzender und Bürgermeister von Hermannstadt, tritt für das höchste Amt Rumäniens bei den Präsidentschaftswahlen im November an. Seine Kandidatur wird von der christlich-liberalen Allianz BNL-BDL, aber auch vom Deutschen Forum unterstützt. Sein Gegner ist der amtierende Premier Viktor Ponta von der Sozialdemokratischen Partei. Zu seiner Ernennung als Präsidentschaftskandidat äußerte sich Klaus Iohannis zum ersten Mal in deutscher Sprache in diesem Monat in einem Interview mit ADZ-Redakteurin Hannelore Bayer.
Warum möchte ein Siebenbürger Sachse Staatspräsident von Rumänien werden?
Dieser Siebenbürger Sachse Staatspräsident von Rumänien werden, weil er meint, dass viele Dinge besser gemacht werden können und weil er meint, dass wenn er schon in der großen Politik mitmischt, dann von einer Stelle, wo man noch was bewegen kann. Es ist nicht von heute auf morgen gekommen, diese Idee für die Präsidentschaft anzutreten, war dann aber letztendlich beschleunigt von den Ereignissen noch innerhalb der Nationalliberalen Partei. Ich denke, dass ich in dieser Konjunktur eine echte Chance habe, auch wirklich gewählt zu werden und dann natürlich aus der Position des Staatspräsidenten entsprechend Dinge beeinflussen und verändern, so wie ich das sehe. Meines Erachtens kann man vieles viel besser machen in der rumänischen Politik und wenn ich dazu beitragen kann, das besser zu machen, dann bin ich bereit, das zu tun.
Was antworten Sie den Leuten, die sagen, ein Rumäniendeutscher hat in der Politik in Bukarest nichts zu suchen?
Ja, ich habe was zu suchen. Das beweise ich jetzt seit 1,5 Jahren. Und ich habe kein Problem damit. Ich kenne diese Ansicht, dass man als Provinzmensch keine Chance hat in der Hauptstadt, dass die Leute einen über den Tisch ziehen, dass man nur ausgenutzt wird. Das, was ich bis jetzt im Rahmen der Partei gemacht habe, im Rahmen von ganz unterschiedlichen Projekten, die wir da angepackt haben, hat mich ermutigt. Gerade die Ereignisse der letzten Wochen und Monate, ich war maßgeblich daran beteiligt, dass die liberale Partei, die demokrat-liberale Partei fusionieren, dass sie eine Partei werden. Ich war natürlich mittendrin in dem internen Wahlkampf für die Nominierung zur Kandidatur für die Präsidentschaft. Das alles ist sehr gut gelaufen und ich hatte ausgezeichnete Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen Leuten aus beiden Parteien. Von daher kann ich nur sagen, vorläufig komme ich zurecht.
Vielleicht unterstreichen Sie auch, dass Sie als Rumäniendeutscher auch rumänische Staatsbürger sind und eben dieselben Rechte haben wie jeder andere.
Natürlich hat jeder Rumäne, und wir sprechen ja von einer zivilen Nation hier, nicht von einer ethnischen Nation. Jeder Rumäne, ich bin rumänischer und nur rumänischer Staatsbürger, hat natürlich das Recht, für jedes Amt anzutreten. Aber das möchte ich jetzt natürlich nicht als Privatmensch machen, sondern als Exponent einer großen und starken mit der Rechtspartei, genau der Partei, die wir jetzt vor wenigen Wochen durch die Zusammenführung der liberalen und der demokrat-liberalen Partei geschaffen haben.
Nach der Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten durch die PNL und dann nochmals durch die christliberale Allianz haben Sie Ernsthaftigkeit, weniger Lärm und billiges Spektakel in der Wahlkampagne und dann erst recht im Amt des Präsidenten versprochen. Wie kann man das durchziehen oder wie kann das gelingen, wenn die andere Seite darauf nicht verzichtet?
Die Praxis in Hermannstadt und jetzt teilweise auch schon in Bukarest hat mir gezeigt, dass das, was allgemein gültig ist, auch bei uns gilt. Das persönliche Beispiel wirkt dann, wenn es guten Willens und mit Nachdruck angewandt wird. Ich denke, dass die Leute in dieser Phase von mir erwarten, zu sagen, wie ich Politik sehe und so sehe ich Politik. Das kommt bei vielen Leuten gut an, bei vielen Leuten kommt es natürlich nicht an. Aber das ist kein Problem. Ich denke, Politik muss anders gemacht werden, viel seriöser, viel applizierter, angewandter und nicht ohne Show. Politik ohne Show gibt es nicht, geht nicht. Aber man kann nicht die Politik nur durch Show ersetzen. Das funktioniert nicht und das versuche ich auch dem Wähler und auch den Politikkollegen mitzuteilen. Weniger Spektakel, mehr Arbeit.
Sie versprechen eine andere Politik, eine ernsthafte Politik, aufgebaut auf einer 10-jährigen Strategie. Wer steht Ihnen dabei zur Seite?
Oh, da stehen ganz viele Leute mir zur Seite, auch die ganze Partei, die neue Partei, aber auch überall, wo ich hingehe, treffe ich Leute, die meinen, dass das jetzt eine gute Alternative wäre und die mitmachen möchten. Letztendlich ist es auch wichtig, dass nicht nur die Politiker eine andere Politik machen, sondern dass auch die Bürger eine andere Politik fordern. Und von daher hoffe ich auf einen guten Zuspruch aus der Bevölkerung.
Sie haben auch in der Forumsarbeit und auch im Rathaus in Hermannstadt auf eine Mannschaft gesetzt und haben das auch jetzt betont und waren trotzdem ein Einzelkämpfer, also der die Visionen hatte und der vorgeprescht ist mit verschiedenen Vorhaben. Meinen Sie, dass was auf lokaler Ebene funktioniert hat, dass das auch auf Landesebene möglich ist?
Das Prinzip ist immer das Gleiche. Wenn man in der Politik etwas bewegen will, muss man natürlich als der Vorsitzende jetzt in diesem Fall oder als der Kandidat vortanzen. Man muss sagen und zeigen, was man will. Aber ohne eine gute Mannschaft funktioniert das nicht. Und das Prinzip ist überall gültig. Also eine gute Mannschaft braucht einen guten Vorsitzenden und umgekehrt. Ich bin da recht zuversichtlich. Die Mannschaft, mit der ich jetzt arbeite, im kleinen Sinne ist es natürlich die Wahlmannschaft, die mit mir zusammen die Wahlkampagne konzipieren und koordinieren wird. Aber im großen Sinne ist es jetzt zurzeit meine politische Mannschaft, die christlich-liberale Allianz, die meine Mannschaft ist. Und da muss dann jeder seinen Part spielen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Das Funkmagazin hören Sie und mit dem nächsten Beitrag verbleiben wir in Siebenbürgen. Die dritte Auflage des europäischen Projekts Kinderspielstadt Danubius wurde in diesem Monat in den Jugendzentren Seligstadt und Bekokten ausgetragen. Deutschsprachige Kinder aus Rumänien, Serbien und Deutschland organisierten unter Betreuung von Erwachsenen ihre eigene Stadt und das dazugehörige Gemeindeleben, tägliche Bürgerversammlungen, die Wahl des Stadtrates, eine eigene Polizei- und Feuerwehrstation, zahlreiche Geschäfte und Läden, Workshops und vieles mehr waren die Bestandteile der Kinderspielstadt. Gabi Mese von Radio Neumarkt besuchte sie für uns.
Im Schönheitsstudio, wir haben hier einige Angebote. Wir haben Tattoos, Massage, wir können Haare färben. Wir haben sogar Sonnenbank, 10 Minuten 5 Seli.
Was sind die Seli?
Das ist ein Geld, so wie Lei in Rumänien. Ein Seli ist ungefähr 1,6 Lei. Und wir werden die Kinder mit 25 Seli pro Tag bezahlen, jeden Tag. Sie können mit diesen Selis auch in andere Workshops gehen, also in solchen Laden, damit sie mit denen was kaufen. Wir haben auch hier Cafés oder Kino, sie können da auch gehen. Und alle Workshops haben ihre Preiseliste.
Hatten Sie schon Kunden heute?
Ja, einige Kunden schon, aber heute nicht so viele noch.
Und du spielst die Rolle der Bürgermeisterin.
Ja.
Was macht eine Bürgermeisterin?
Eine Bürgermeisterin sieht, dass alle Kinder Spaß haben und sie macht alles, was sie in einem Diskurs gesagt haben.
Hallo, ich bin Antonia, ich bin 10 Jahre alt, ich bin aus Schäßburg.
Was machst du da im Rathaus?
Ich arbeite hier im Rathaus.
Was ist deine Rolle da?
Ich weiß nicht gerade, was meine Rolle ist, aber...
Du hilfst der Bürgermeisterin?
Ich glaube, ja.
Achtung, Achtung, liebe Mitbürger, am Samstagabend findet das Mittelalterfest da statt. Seht ihr zur Tischlerei, den Schneiderei, den Juwelieren und kauft euch Schwerter, Schmuck und Kleidung. Achtung, Achtung, heute Abend ist eine Talentshow in Seligstadt. Jeder, der mitmachen möchte, soll sich beim Radio melden. Du kannst singen, tanzen oder Witz erzählen. Dann melde dich bei Radio an. Diejenigen, die nicht bei Arbeitsamt waren, sollen gehen. Dankeschön.
Ich bin Leni Bing
und das ist meine Kollegin
Alexia.
Was macht ihr da?
Wir machen Durchsagen und wir stellen da, was die Bürgermeisterin will. Wir arbeiten zusammen mit dem Danubius News.
Und wir spielen Musik ab und versorgen damit Danubius mit Musik.
Wer wählt die Musik aus?
Wir.
Was für eine Musik mag ihr?
Verschiedene. Wir finden Musik, wir haben verschiedene Ordner und dann haben wir für uns Werbung. Ein Lied, wenn man sich das wünscht, ist 5 Seli. Also da kann man kommen und sagen, ich möchte jetzt Shakira lalala und dann muss man 5 Seli bezahlen. Und wenn man dann schon 3 Lieder gewünscht hat, das 4. Mal ist gratis.
Macht euch dieser Job Spaß?
Sehr viel.
Und wir wollen gerne herausfinden, was ihr hier macht und wie euer Geschäft läuft und was es sonst noch so alles bei euch gibt.
Könnt ihr noch Waffeln machen?
In einer halben Stunde gibt es Waffeln wieder.
Und wie viel kostet ein Pfannkuchen?
6 Seli.
Dann nehme ich einen Pfannkuchen mit Schokolade.
Was macht ihr denn Tolles bei der Bank?
Tauscht den Geld.
Wir geben die Löhne.
Die Kinder oder die Betreuer tun Geld in den Konto.
Und warum machen die das?
Was geschieht am nächsten Tag, wenn sie sie zurücknehmen?
Zinsen.
Wir können unser Geld hier also anlegen. So, wenn ich jetzt heute 20 Seli bei euch anlege, wie viel bekomme ich dann morgen oder übermorgen?
22.
Aber ich habe genug Geld, ich möchte nicht anlegen. Vielen Dank.
Mitveranstalterin des Projektes Kinderspielstadt Danubius, Renate Klein.
Wir haben 124 eingeschriebene Kinder. Das sind die meisten bisher. Also wir hatten ja noch 2 deutschsprachige Ausgaben der Kinderspielstadt, hatten Ende Juni, Anfang Juli in diesem Jahr auch die erste rumänischsprachige Ausgabe der Kinderspielstadt. Und ja, dieses Mal sind es mit Abstand die meisten Kinder, die da teilnehmen. Das freut uns natürlich sehr. Es geht ja auch zentral um die Förderung der deutschen Sprache und Kultur im Donauraum. Und wir sind natürlich froh, dass wir Kinder und auch Mitarbeiter und Betreuer aus Serbien dabei haben, aus den anderen Donauländern. Leider nicht, da haben wir versucht, aber das ging nicht. Wir werden noch darauf hinarbeiten, dass in den nächsten Jahren das ein bisschen ausgeweitet wird mit der Internationalität. Die Kinderspielstadt wird gefördert von der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg. vom Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, vom Haus des Ostens in München und noch von mehreren größeren und kleineren Sponsoren. Die Grundidee seiner Kinderspielstadt ist, dass Kinder selber die Zusammenhänge, auch die sehr komplexen Zusammenhänge im Stadtleben selber erforschen können und ausprobieren können und dann sehen, ja, was geschieht, wenn. Man setzt irgendwas in Bewegung und muss dann sehen, welches die Folgen sind und wie man dann damit umgeht. Kinder bauen ihre eigene Stadt und setzen ihre eigenen Ideen um. Manchmal funktioniert es auch weniger. Also es artet manchmal auch in Chaos aus, aber das ist ganz normal und da müssen eben Lösungen gefunden werden.
Die Ziele der Kinderspielstadt waren pädagogische, gesellschaftliche wie auch die politische Bildung, die interkulturelle Erfahrung und die Entwicklung von Toleranz und von sozialer Kompetenz. Die Kinderspielstadt in Rumänien trägt auch dazu bei, dass die deutsche Kultur sichtbar bleibt. Alexander Nutz, Kulturmanager des Instituts für Auslandsbeziehungen bei der Evangelischen Kirchengemeinde Fogarasch, Jugendzentrum Seligstadt.
Meine Aufgabe hier vor Ort als Organisator ist die Betreuung der Betreuer. Wir haben insgesamt 10 Betreuer mit mir eingeschlossen, während die Kinderspielstadt tagsüber läuft. Wir sind zwar mit dabei, achten auch auf die Kinder, aber unsere Hauptaufgabe ist es, morgens die Kinder zu wecken. Wir sehen zu, dass sie die Zähne putzen, dass sie sich fertig machen, saubere Sachen anhaben und morgens frühstücken. Und am Nachmittag gestalten wir das Programm, machen Spiele mit den Kindern verschiedenster Art. Wir haben oben beim Pfarrhaus sowieso grundsätzlich ein Klettergerüst zum Beispiel oder einen Fußballplatz, wo die Kinder immer etwas zu spielen haben. Und abgesehen davon machen wir unter pädagogischer Anleitung der Betreuer eben Ballspiele oder Reaktionsspiele, Gedächtnisspiele und so weiter, damit die Kinder einfach auch weiterhin beschäftigt sind und bei der Sache bleiben und aktiv sind.
Danubius ist ein einmaliges Projekt in ganz Rumänien und wird vom Jugendzentrum Seligstadt durchgeführt.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die Gemeinschaftssendung des deutschsprachigen Journalistenvereins Funkforum hören Sie und wir machen weiter. Nachdem wir 2 sächsische Hochburgen besucht haben, kommen wir ins Banat und besuchen auch hier 2 Hochburgen, den ehemaligen katholischen Bischofssitz Csanád und den katholischen Wallfahrtsort der Banater Schwaben Mariaradna bei Lipa. Die 4. deutsche Wallfahrt nach Mariaradna ereignete sich am 2. August zum Portiuncula-Ablasstag. Die römisch-katholische Diözese Temeswar und die Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland lassen dadurch die alten Traditionen der Wallfahrt aus den deutschen Gemeinden im Banat wieder auferleben. Astrid Weiß von Radio Temeswar berichtet.
Nicht weniger als 500 Pilger fanden sich am Samstag in Mariaradna zur 4. deutschen Wallfahrt ein. Eine Wallfahrt, die sie in diesem Jahr mitten in eine Großbaustelle führte. An allen Ecken und Enden der Basilika Minor, auf den Seitenkorridoren und am gesamten Klosterensemble laufen die Bau- und Renovierungsarbeiten auf Hochtouren. Nicht einmal die Treppe gibt es noch hinauf zur Kirche. Und gerade das verregnete Wetter der letzten Tage war nicht besonders hilfreich, so Domkapitular, Pfarrer und Pfarrer in Mariaradna, Andreas Reinholz.
Ein Jahr ist schon vorbei, wir haben aber noch ein volles Jahr und wir hoffen, dass wir die Arbeiten rechtzeitig beenden können. Ob zwar jetzt in den letzten Wochen hat das Wetter nicht ganz mitgespielt, aber wir hoffen aber, dass es in den nächsten Wochen besser wird, damit wir diesen Sommer gut ausnutzen können, weil im Winter kann man ja nur innen arbeiten.
Das Innere der Wallfahrtskirche hat man dann durch eine seitliche Betontreppe erreicht und alle waren dann doch wieder in der ganz vertrauten Atmosphäre der Wallfahrtsbasilika. Um 10:30 stimmte man die alten deutschen Marienlieder an. An der Orgel Dr. Franz Metz. Um 11 Uhr begann der deutsche Festgottesdienst. Gekommen waren Banater Schwaben aus der gesamten Region, aber auch Berglanddeutsche aus Reschica, Ferdinandsberg, Nadrag und Steierdorf ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Aus Groß St. Nikolaus, Bruckenau, Temeswar, Lipa und besonders viele aus St. Anna waren dabei. Mindestens die Hälfte der Pilger hatte jedoch einen viel weiteren Pilgerweg hinter sich, und zwar die von hier ausgewanderten Banater Landsleute, von denen besonders viele aus St. Anna. Die Gnadenmesse zelebrierte Weihbischof Reinhard Hauke, der Zuständige für Vertriebene und Aussiedlerfragen in Deutschland, der auch eine umfangreiche Predigt als Aufruf zum Glauben vortrug.
Manchen Glaubenden hat das Wagnis Kopf und Kragen gekostet. Aber sie haben Kopf und Kragen gegeben in großer Zuversicht, dass die Hingabe nicht ohne Segen ist in dieser Welt und in der Ewigkeit. Und so ist es empfehlenswert, die Zeugen des Glaubens kennenzulernen, wenn das Wagnis uns zu groß erscheint. So ist es wichtig, das Kirchenjahr mitzufeiern und die Bilder in den Kirchen, wie hier Maria Ratner, zu studieren, die von den Glaubenszeugnissen der Jahrhunderte berichten.
Ihm zur Seite standen Bischof Martin Roos und eine Vielzahl von Banater Priestern hier aus der Diözese, aber auch solche, die ausgewandert sind. Zur musikalischen Gestaltung der Heiligen Messe zur vierten deutschen Wallfahrt nach Maria Ratna trug auch die St. Annaer Blaskapelle bei. Die Wahl hatte Dr. Franz Metz getroffen. Das Gerhardsforum Banater Schwaben hatte die Programmhefte für Messe und Kirchweihweg gedruckt und vervielfältigt. Besonders an dem Gottesdienst waren Werke Banater Komponisten, so das Kyrie und das Agnus Dei aus der Banater Gemeinschaftsmesse des Lugoscher Martin Metz sowie ein Marienlied von dem Kantorlehrer Josef Schweininger aus Schaak, und zwar aus einer Wallfahrtsmesse, die er 1930 komponiert und der Gnadenmutter von Maria Ratna gewidmet hat. Als Solisten sangen diese Lieder Bariton Wilfried Michel aus München und die Ratnaer Kantorin Andrea Podrogi. Zum Schluss des Gottesdienstes hatte dann Bischof Martin Roos für die Pilger auch noch eine Überraschung parat. Er kündigte die Fertigstellung von Kirche und Kloster für nächsten Sommer an, sowie die Wiedereinweihung für die kommende deutsche Wallfahrt.
Ich darf Ihnen versichern, dass die Arbeiten gut voranschreiten. Die beiden Turmhauben sind und stehen vor dem Abschluss, sodass wir guter Hoffnung sind, dass wir die Arbeiten auch gut abschließen können. Heute in einem Jahr weihen wir das restaurierte Kloster und die Basilika. Dazu darf ich Sie schon heute alle recht herzlich einladen. Der Termin steht fest.
Als Souvenir aus Ratna schenkte Bischof Martin Roos dem Hohen Gast aus Erfurt, Weihbischof Reinhard Hauke, eine Silbermedaille mit dem Abbild von Maria Ratna.
Als Zeichen unserer Verbundenheit und als kleines Andenken darf ich dir eine Medaille in Silber von Maria Ratna überreichen, wie wir sie bei solcher festlicher Gelegenheit auch vergeben, als Zeichen unserer Wertschätzung. Schließe uns alle und die hiesigen Arbeiten weiterhin in dein Gebet ein. Und dafür danken wir dir ganz herzlich.
Die Pilger selbst nahmen den Segen des wichtigsten Wallfahrtortes für die Katholiken im Westen des Landes mit nach Hause. So auch Marianne Wolf, eine leidenschaftliche Pilgerin aus Temeswar.
Da ist wunderschön, da hat man immer das Herz voll mit Freude und mit guten Gedanken, und es ist für mich ein Segen. Und es ist so eine große, große Genugtuung, wenn man sieht, dass so viele bekannte Gesichter, man kann sie nicht alle orten, aber die Gesichter sind wunderbar. Denn jeder ist zufrieden, jeder freut sich, dass er hier sein darf, und das ist wunderbar organisiert. Auch wenn da alles so drunter und drüber ist, es kommt einem ja zum Heulen, wenn man sieht, wie alles da aufgewühlt ist, aber im Herzen ist dann ein bisschen mehr Ruhe, mehr Frieden, und das ist das Wichtige. Und ein bisschen von oben organisiert da jemand sehr gut.
Nach dem Gottesdienst schreiteten die Pilger zur Kreuzwegandacht auf dem Kalvarienberg hinter der Kirche unter der Begleitung der St. Annaer Blasmusik, um anschließend entweder den Heimweg oder den Weg zum gemeinschaftlichen Mittagessen anzutreten.
Sommerschwaben, ein Begriff für die aus dem Banat nach Deutschland ausgewanderte Landsleute, die im Sommer während ihres Urlaubs zu ihren Geburtsorten nach Rumänien zurückfinden. Auch wenn sie in Deutschland ein normales Leben führen und sie sich dort bereits gut integriert haben, zieht sie irgendetwas nach ihrer alten Heimat wieder. Sie nehmen an den traditionellen schwäbischen Sommerfesten in den verschiedenen Banater Ortschaften teil. Im August fanden solche Kirchweihfeste in St. Anna, Deutsch St. Peter und Guttenbrunn statt. Gefeiert wurde auch in der rumänisch-ungarischen Grenzgemeinde Csanád, dem ehemaligen Bischofssitz der ersten katholischen Diözese des Banats. Vor der Kirche neben der Statue des heiligen Gerhard wurde ein Obelisk zum Gedenken an alle Deutschen geweiht, die seit 1764 in Csanád gelebt haben. Die deutsche Journalistikstudentin Johanna Kiesler aus Leipzig war mit dabei.
Es ist Sonntagvormittag, 11 Uhr und strahlender Sonnenschein. Der Gottesdienst in der römisch-katholischen Kirche in Csanád ist gerade zu Ende. Vor der Kirche steht, noch geheimnisvoll in ein weißes Laken gehüllt, der Stein, der hier gleich feierlich eingeweiht werden soll. Unter den Augen der interessierten Zuschauer geht der Priester der Gemeinde um das Denkmal herum, um es zu weihen. Schließlich wird das Tuch abgenommen und der Obelisk enthüllt. Es ist ein etwa 3 Meter hohes schwarzes Mahnmal aus Granit mit der Inschrift »In Gedenken an die 22.500 Deutschen, die hier geboren, gelebt und die zum Erblühen des Ortes seit 1764 beigetragen haben.« Diese Inschrift ist in rumänischer und deutscher Sprache auf dem Stein verewigt. Pauline Huschit, Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft Csanád, erklärt die wichtige Bedeutung des Denkmals.
»Dieser Gedenkstein soll ein Beweis der Liebe und Anerkennung jener sein, die auch heute noch ihre Namen tragen, die immerwährende Sehnsucht um ihre Verstorbenen in ihrem Herzen spüren und auf diese Art ihre unwandelbaren Liebe ein Denkmal setzen wollen. Gott, der Allmächtige, erbarme sich ihrer aller, sie mögen ruhen in Frieden.
Genau 250 Jahre ist es nun her, dass sich die ersten deutschen Kolonisten in der Banater Ortschaft Csanád niedergelassen haben. Auch heute noch ist die Dankbarkeit groß für das, was die Deutschen in dieser Gegend geleistet haben. Werner Gilde, Mitglied im Vorstand der Landsmannschaft Banater Schwaben, erklärt warum.
Ich denke, die Ahnen haben es verdient. Man muss auch ehrlich in die Geschichte zurückschauen und muss schon anerkennen, dieser deutsche Fleiß hat eine Sumpflandschaft zu einem blühenden Land gemacht. Vielleicht waren wir immer nur Gäste in diesem Land und haben es nicht erkannt.
Zu diesem einmaligen Ereignis sind viele Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur angereist. So auch Siegfried Geilhausen, Vizekonsul der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar. Er findet es besonders gut, nicht nur Opfern und Helden zu gedenken, sondern auch denjenigen, die geholfen haben, diese Region aufzubauen.
Wir sind zwar in der Regel ein eher zurückhaltendes Volk, aber hier die Entscheidung, die Menschen zu ehren, die diese Stadt, diese Region vor 250 Jahren geprägt haben, zu ehren, war eine richtige.
Sie haben einen Abdruck hinterlassen und die Gemeinde beeinflusst wie keine andere Volksgruppe. Die Idee, einen Obelisk zum Gedenken an die 22.500 Csanáder Schwaben zu errichten, die seit 1764 in Csanád gelebt haben, wird schon länger diskutiert, wie Pauline Huschit erklärt.
Die Idee als solches hatte eigentlich die Frau Brunhilde Hinkel, die Familienbücher erstellt hat. Und auf dieser Grundlage kam dann der Gedanke auf, wenn man die Vorfahren schon in den Büchern verewigt hat, wäre es nicht verkehrt, wenn man ihnen auch ein Denkmal setzen würde. Und so kam es dann auch zu der Realisierung dieses Denkmals.
Nun ist er eingeweiht und steht für alle sichtbar vor der Kirche in Csanád. Die Umsetzung jedenfalls ist dem Steinmetz sehr gut gelungen. Da sind sich Pauline Huschit und Vizekonsul Siegfried Geilhausen einig.
Ich bin mit dem Denkmal sehr zufrieden. Ich war sehr beeindruckt, wie es wurde. Ich habe es mir eigentlich gar nicht so schön vorgestellt. Ich habe mich bei dem Steinmetz ein paar Mal bedankt. Er hat wirklich meine Erwartungen übertroffen. Es ist wirklich wunderschön geworden.
Dieses gefällt mir sehr gut. Bevor ich hierher kam, hatte ich ein ca. 50 Meter hohes Denkmal mir vorgestellt. Aber so finde ich das viel schlichter und viel schöner.
Viele Menschen sind gekommen, um bei der festlichen Einweihung des Gedenksteins dabei zu sein. Unter ihnen ist auch eine große Zahl ehemaliger Chanada, die für dieses Ereignis in ihre Geburtsgemeinde zurückgekommen sind. So auch Liselotte Bender. Sie ist ursprünglich in Chanad geboren und 1978 im Alter von 18 Jahren nach Deutschland ausgewandert. Zur Feier des Tages hat sie sich besonders festlich gekleidet.
Das ist eigentlich eine Kirchweihtracht. Die haben meistens junge Mädchen getragen. Normalerweise müsste ich eine schwarze Tracht haben, aber die habe ich nicht. Und die Schürze, die hatte ich mit 16 an. Den Rock, das hat meine Mama mir genäht. Also das war meistens so gewesen. Sehr farbenfroh war es.
Inzwischen leben nur noch etwa 20 Deutsche in Chanad. Dass von ihnen etwas übrig bleibt, auch wenn sie irgendwann mal nicht mehr sein sollten, findet Pauline Huschitt eine sehr schöne Vorstellung.
Da dieses Denkmal das erste in seiner Art ist und viele HOGs Interesse bekundet haben, hoffe ich, dass andere Heimatortsgemeinschaften diesem Beispiel folgen werden und dass sozusagen jetzt die Ära der Ahnendenkmäler beginnt, wo jede Ortschaft dann bestrebt sein wird, in irgendeiner Form die Ahnen zu ehren, denn die Friedhöfe zu erhalten aus der Ferne ist nicht möglich. Aber ein Stein zu erhalten, das wäre durchaus sinnvoll.
Und so geht das Einweihungsfest mit feierlicher Blasmusik der Rekascher Henschel-Kapelle zu Ende. Der Obelisk allerdings bleibt stehen und erinnert auf seinem Platz vor der Kirche von nun an immer den 22.500 Deutschen, die Chanad über 250 Jahre hinweg geprägt haben.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und wir kommen hiermit zu unserem letzten Beitrag des Magazins. Seine Medientage veranstaltete der deutschsprachige Journalistenverein Funkforum Anfang August in Temeswar und Umgebung. Die Teilnehmer besuchten die deutsche Wallfahrt nach Maria Radna, das Kirchweihfest in St. Anna und mehrere Konzerte innerhalb der Temeswarer Festtage. Am letzten Veranstaltungstag lud das Funkforum zu einem musikalisch-literarischen Nachmittag ins Temeswarer Radamüller-Guttenbrunnhaus ein. Vorgestellt wurde darin der aktuelle Sammelband mit DVD Rumänien und Ungarn deutscher Gegenwartsautoren. Die Texte wurden vor einem Jahr in Temeswar und Hermannstadt während zweier Lesungen eingesammelt und aufgezeichnet. Des Weiteren vorgestellt wurde ein Buch über den erfolgreichsten Dirigenten der Banater Schwaben, Lambert Steiner, und das neue Jugendblasorchester aus St. Anna, das seinen Namen trägt, bot ein Konzert. Robert Dari von der Banater Zeitung zeichnete für uns auf.
Dreizehn Autoren aus Ungarn und Rumänien stellen sich in dem neuen Buch des Medienvereins Funkforum vor. Schon vor 10 Jahren fand zwischen den Literaten und den Journalisten der deutschen Minderheit eine Zusammenarbeit statt. Damals wurde eine CD produziert. Auch die neue Veröffentlichung geht moderne Wege. Zum Buch gibt es auch eine DVD mit Aufzeichnungen der Autoren. Der Geschäftsführer des Funkforums, Adi Adelian, zeigte während der Präsentation im Adam-Müller-Guttenbrunn-Saal einen Auszug aus einer aufgezeichneten Lesung mit dem siebenbürgischen Schriftsteller Eginald Schlattner. Der bekannte Autor konnte an der Buchvorstellung nicht dabei sein. Dafür nahmen andere Vertreter vom Literaturkreis Staffette und dem Künstlerverband WUDAG an der Veranstaltung teil. Die anwesenden Autoren lasen auch kurze Textauszüge aus ihren Werken vor.
Und dann bemerke ich, dass ich erst bei der Nummer 4 aber bereits im zweiten Stock bin. Denn an der Wand vor mir steht klar und deutlich, zweiter Stock in schwarzer Farbe, die gut kontrastiert, auch wenn der Flur etwas dunkel, weil unbeleuchtet ist.
Der Medienverein Funkforum möchte eine Brücke zwischen den deutschsprachigen Rundfunk-, Fernseh- und Zeitungsredaktionen aus Osteuropa schlagen. Seit mehr als 10 Jahren versucht der Verein durch eine gemeinsame Online-Plattform, jährliche Treffen und Seminare den Fortbestand deutscher Medien in Ländern wie Ungarn und Rumänien zu sichern. Aber auch Rumänien und Ungarn deutscher Literatur wurde inzwischen 2-mal vom Funkforum gefördert. Weshalb, erklärt Geschäftsführer Adi Adelian.
Die Literatur ist auch ein Medium und es ist ein Medium, das dieselbe Sprache verwendet, wie wir es machen. Es ist unsere Sprache und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als Journalisten, auf diese Gegenwartsliteratur aufmerksam zu machen. Diese Literatur ist nicht so sehr bekannt.
Holzweg. Im Urwald der Liebe umarmt ein Hügelhorizont die Ruhelosen. Im Urkern der Sinne träumen wir vom Heimatschoß und Mutterbusen. Doch die Jahresringe sind gezählt.
Es gibt diese fünfte deutschsprachige Literatur, also neben der Literatur aus der ehemaligen Bundesrepublik, aus der ehemaligen DDR, aus Österreich und aus der Schweiz, gibt es dann noch die Literatur aus den ehemaligen Gebieten der Donaumonarchie, wo noch Deutsche gelebt haben und immer noch leben.
Wann habe ich meine Welt zerstört und bin dann in eure gezogen? Warum bin ich deshalb überhaupt nicht verstört? Und wieso habe ich jetzt gerade gelogen?
Wir haben ähnliche Schicksale, wenn nicht die gleichen Schicksale, denn wir leben in dieser Region und wir gehören dieser Minderheit. Wir berichten über diese Minderheit und die Autoren, die schreiben in der Sprache der Minderheit. Also gehen wir gemeinsame Wege.
Altehrwürdige Stadt der Türkenbäder, neben dem Tempel des Franziskus im schlanken Minarett, geistern gebannt vom Zauber verrinnender Zeiten, längst verstummter Myrziner und lauschen versöhnenden Glocken.
Das sind jetzt die modernen Medien und ich glaube, so können wir diese Literatur auch ein bisschen attraktiver für neue Benutzer, für neue Leser, für neue Zielgruppen machen. Denn vielleicht haben schon einige über Egnald Schlattner gehört, aber wenige wissen, wie er aussieht, wie er selbst liest. Und das ist schon interessant, diese Leute auch zu erleben, wenn nicht live, aber auf einem Bildschirm oder auf einer Leinwand.
Die Leute, die an den Kreuzen vorbeigingen, schüttelten den Kopf und sagten: Endlich haben diese Schmarotzer ihre Strafe bekommen. Alle Lehrer sind Gotteslästerer. Andere äußerten ihre Meinung sophistischer. Lehrer halten die Gesetze der Gesellschaft für sich selbst nicht für verbindlich.
Nach der Lesung trat die Jugendblaskapelle Lambert Steiner auf. Zuvor stellten der Vorsitzende des Arader Kreisforums, Michael Senner, sowie der Kulturbeauftragte der HOG St. Anna, Anton Bleiziffer, das gemeinsame Buch Lambert Steiner, Kapellmeister in Memoriam vor. Wie es überhaupt zu dem Buch über den Kapellmeister aus St. Anna kam, das erläutert Michael Senner.
Mein selbst auferlegter Auftrag war es, diese Artikel in eine Buchform zu bringen. Das habe ich auch im Dezember 2013 versucht. Dann habe ich das Projekt eigentlich vertagt und es ist jetzt noch rechtzeitig gelungen, für die Kirchweih in St. Anna das Buch fertigzustellen. Die erste und die zweite Auflage war in weniger als 2 Stunden vergriffen. Es war aber auch der richtige Moment, weil die St. Anner Musikanten, die Senioren-Musikanten da waren und gespielt haben. Für gewöhnlich sind sie ja nicht zusammen, sondern sind in 4 Bundesländern verstreut und nur zu gewissen Anlässen treffen sie sich. Und es war auch die Jugend vom Jugendblasorchester dabei, die mittlere Gruppe, die ja auch heute aufgetreten sind, und natürlich die ganz kleinen Kinder. Wir hatten mehr als 100 Musiker zusammen und die haben dann auch ein Buch überreicht bekommen, sodass auch formell und auch faktisch ein Generationswechsel stattgefunden hat, den wir markiert haben, einfach durch die Verteilung dieses Buches.
Anton Bleiziffer hätte sich über 40 Jahre mit Lambert Steiner befasst. Schon als Student hatte Bleiziffer von dieser historischen Persönlichkeit erfahren, dem ersten Blaskapellmeister der Welt, der zusammen mit seinem Ensemble auf 3 Kontinenten auftrat. Dies bescherte Steiner einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Trotz der zahlreichen Unterlagen, die Bleiziffer über Steiner besitzt, hat er allerdings nie daran gedacht, ein Buch daraus zu machen.
Es ist durch Zufall entstanden, weil ich regelmäßig Vorträge gehalten habe über Lambert Steiner, über Blasmusik, weil ich auch beim Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik wissenschaftlicher Beirat bin und Moderator. Und so habe ich meine Kenntnisse immer erweitert und habe immer wieder noch das angehängt, was ich schon wusste. Und irgendwann waren es halt ein paar zig Seiten, sage ich mal. Dann kamen Fotos, dann hatte ich Kontakt zur Familie. Es gibt ja noch ein paar Überlebende aus dieser Steiner-Dynastie. Und so hat sich das angehäuft, aber ich hatte es nie im Sinn, ein Buch zu machen. Bis der Michi Sellner, also unser Freund, gekommen ist, vorgesagt hat, wenn er eine Dokumentation von mir kriegt, macht er ein Buch daraus. Er ist mit diesen neuen Medien besser vertraut wie ich. Er hat eingescannt, er hat kopiert und fotografiert und so ist das Buch entstanden. Also gemacht hat er es, gesammelt habe ich und das ist eine Koproduktion, sagen wir mal so.
Drei Welten kamen im Adam Müller-Guttenbrunn-Saal zusammen. Die deutschsprachigen Medien, die deutschsprachige Literatur sowie die Blasmusik mit deutscher Herkunft aus Osteuropa. Sowohl die Texte als auch die Gespräche danach befassten sich mit dem Gestern und dem Heute, stets mit einem teils hoffnungsvollen, teils skeptischen Blick auf die Zukunft. Eins waren sich alle Teilnehmer sicher: Ein Fortbestand kann nur durch Zusammenarbeit möglich sein, denn man würde das gleiche Schicksal teilen und es gilt, die gleichen Hürdenläufe zu meistern. Und da ist man gemeinsam immer erfolgreicher als im Wettstreit.
Das Projekt wurde aus Geldern des Bundesdeutschen Auswärtigen Amtes über das Institut für Auslandsbeziehungen IFA Stuttgart sowie der Regierung Rumäniens über das Department für interethnische Beziehungen und das Deutsche Forum getragen. Unterstützung kam auch vom deutschsprachigen Wirtschaftsclub Banat. Im September organisiert das Funkforum seine diesjährigen Medientage auch im ungarischen Fünfkirchen. Die Journalisten stellen das Buch Rumänien und Ungarn deutscher Gegenwartsliteratur vor und laden gemeinsam mit dem Verband der Branauer deutschen Selbstverwaltungen zu einem Konzert mit der Temeswarer Stadtkapelle, geleitet von Franz Hoffner, ein. Das alles am 27. September in Fünfkirchen. Bis dahin aber haben wir noch eine Ausgabe unseres Funkmagazins. Bis September verabschiedet sich von Ihnen aus der Koordinationszentrale des Funkforums Adi Ardalan. Machen Sie es gut und tschüss.